In der aktuellen Folge unseres Drops-Podcastes Drops Online interviewe ich die unterschiedlichen Bereiche der Drops in Halle und in Merseburg. Darunter war das ABW mit Anja Langrock, die Präventionsfachstelle mit Angelika Frenzel, Robert Hartrick als Streetworker der Drops und Claudia Hausmann als Beraterin. Mein Name ist Maria Kessler, ich bin Drogenberaterin in der Drops Halle und der Drops Merseburg und heute soll es darum gehen, wie die Drops arbeitet unter Corona. Und das bereits seit über einem Jahr.
Herzlich willkommen im Podcast Drops Online. Schön, dass du teilnimmst. Du bist ja der Streetworker in der Drops. Magst du vielleicht ganz kurz was zu deiner Person sagen, was du machst?
Ja, mein Name ist Robert Hartrick. Ich bin der Streetworker von der Drogenberatungsstelle in Halle am Frankeplatz. Das mache ich jetzt seit 2016. Ich bin vermehrt draußen unterwegs auf der Straße anzutreffen und mache neben klassischen Streetwork-Angeboten auch Begleitung zu Ämtern, Behörden, was man sich sonst noch so vorstellen kann.
Ja gut, ich bin Angelika Frenzel und arbeite bei der Drops im Bereich der Suchtprävention, das heißt für die Fachstelle der Suchtprävention zusammen mit meinem Kollegen Felix Heiden. Der ist heute im Moment nicht anwesend, deswegen werde ich heute für beide sprechen.
Ja, ich bin die Anja Langrock, arbeite seit Januar 2020 im ABB der Drops Merseburg, also Saalekreis. Und ja, bin jetzt ein Jahr dabei und habe nun Corona im ABB komplett mitbekommen.
Ja, jetzt sitze ich bereit hier mit Claudia Hausmann. Hallo Claudia.
Guten Tag.
Ich habe ja heute als Thema, dass wir einmal schauen, wie sich die einzelnen Bereiche der Drops eigentlich so entwickelt haben im Zuge der Corona-Pandemie. Und wie sich unsere Beratung, das ABW, Streetwork und auch die Fachstelle so verändern mussten oder was sie wie sie sich entwickeln mussten. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie aus deiner Sicht die Beratung im letzten Jahr und auch jetzt verläuft.
Dazu sage ich gerne was. Ja, also es war so, dass wir mit dem ersten Lockdown Mitte März tatsächlich alle persönlichen Gespräche einstampfen mussten. Das heißt, wir konnten bis auf Spritzentausch überhaupt gar keine persönlichen Kontakte mehr anbieten und haben schlussendlich ja in großer Not alles auf Telefon umgestellt. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben uns dann mit den Ratsrunden abgesprochen im Sinne von, sollen wir anrufen, sollen die angerufen werden, weil vielleicht keine Flatrate oder dann zu hohe Kosten. Und wir im Grunde als Berater genauso weitergearbeitet haben wie bisher, nur dass eben alles telefonisch stattfand, anstatt dass wir uns die Menschen zu uns einladen konnten.
Ich arbeite aktuell. Auch in der Krise war meine Arbeit gut ausgelastet. Ich habe halt mich mit den Leuten draußen getroffen. Es war zwar weniger los, das definitiv, weil es war ja angebracht, zu Hause zu bleiben. Aber arbeiten, bin ich der Meinung, konnte ich schon noch.
Also was würdest du denn sagen, wie hast du das in den letzten Monaten wahrgenommen? Magst du vielleicht von 2020 so ein bisschen berichten, wie... Am Anfang, so März, ging das ja irgendwie los, ne? Oder mit Corona?
Also Mitte März ging das los, der erste Lockdown war, glaube 13. 14. März.
Ja.
Und ich weiß, es hieß dann keine Hausbesuche, Telefonkontakte. Ich glaube auch keine Kontakte in der Beratungsstelle.
Ja.
War damals auch, also nur Telefon.
Keine persönlichen.
Keine persönlichen Kontakte. Und wir haben mit einem Klienten dann jede Woche eigentlich mehrfach telefoniert.
Ja.
Und zum Teil habe ich mich aber auch draußen getroffen. Das durften wir ja mit Abstand. Aber das war später. Das war, glaube ich, dann April, Mai.
Genau. Ja. Wie war das denn so für dich speziell, aber auch für die Klienten, diese Veränderung?
Für mich war es eigentlich stressfreier. Also ich konnte erstmal Dinge mich belesen, Sachen aufarbeiten, wo ich so keine Zeit hatte, aufgrund der Kontakte. War aber aus meiner Sicht ein schwieriges Arbeiten. Also das Miteinander ist ja komplett weggefallen, irgendwie nur noch Telefon. Und für die Klienten war es ganz schwierig. Also ja. Die haben ja so schon sehr wenig persönliche Kontakte. Und in den Wochen des Lockdowns war das natürlich für die ganz, ganz schwer. Und die haben das auch geäußert und haben sich dann gewünscht, dass wieder Kontakte stattfinden. Und gerade in Krisensituationen war es sehr, sehr schwer.
Also wir arbeiten mit Kindern überhaupt nicht. Auch wenig mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das passiert manchmal. Aber also die Arbeit mit Kindern, das ist einfach tatsächlich übers Digitale, wollen wir das auch nicht. Wird auch gar nicht angefragt im Moment. Also für uns, also Präventionsarbeit ist einfach auch eine Arbeit, die aus der Beziehung lebt. Und das ist, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir mit Jugendlichen zum Beispiel Seminare machen, Webseminare, dann haben die oft ihre Kameras einfach aus, weil es natürlich auch Daten frisst, logischerweise, die machen das ja oft von zu Hause aus, von ihren eigenen Geräten. Und also wir haben jetzt lustige Sachen auch schon erlebt, dass die Leute dann alles Mögliche nebenher noch machen, ne? Oder sie haben ihre Kamera aus, sie sind irgendwie eingeloggt und sie sind aber nicht da. Also wenn man sie explizit anspricht, dann kommt da keine Antwort und so. Also das ist alles irgendwie nicht so ideal. Was ganz gut funktioniert, ist tatsächlich mit Multiplikatoren zu arbeiten. Mhm. Also Fortbildungen zu machen. Und wir haben zum Beispiel heute Abend einen digitalen Elternabend. Da haben sich jetzt schon über 30 Eltern angemeldet. Und das ist natürlich, so können wir auch an die Kinder rankommen, in Anführungsstrichen, ne? Also wenn wir die Leute erreichen, die mit den Kindern jetzt tatsächlich zu tun haben, dann erreichen wir natürlich letztendlich auch irgendwo die Kinder. Und das Thema des digitalen Elternabends ist heute eben die Mediennutzung, die exzessive Mediennutzung, die tatsächlich auch laut Studien enorm zugenommen hat. Mhm. Und was, das kriegen wir auch ständig immer wieder von, sei es von Schulsozialarbeitern, die bei uns anrufen, zurückgemeldet, oder auch von Eltern, die auch direkt uns entweder ansprechen oder anrufen oder so oder schreiben. Und also das ist echt anscheinend ein Problem, was sehr angewachsen ist. Mhm. Wir kriegen aber auch mit, auch über Eltern, Lehrer, Schulsozialarbeiter, die sich an uns wenden, dass auch Konsum von verschiedenen Substanzen zugenommen haben muss. Also ich befürchte, dass wir nach der Pandemie einfach wahnsinnig viel Arbeit haben werden. Ich glaube, dass das nicht unbeschadet an der Psyche der Menschen vorbeigeht, diese ganze Geschichte, und gerade auch jüngere Kinder. Also mittlerweile weiß man auch, dass jedes dritte Kind offensichtlich eine psychische Störung hat. Und das ist nicht normal. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, denke ich mir.
Okay. Also eure Erfahrungen oder speziell jetzt deine sind tatsächlich, dass die durch die Corona-Pandemie schon irgendwie, abgesehen vom Gesundheitlichen, was Corona mit sich bringt, auch irgendwie psychische Folgen für unsere heranwachsenden Menschen gebracht hat.
Ja, also ich würde sogar sagen, vor allen Dingen psychische Folgen. Mhm. Weil die gesundheitlichen Folgen, die sind ja relativ, wie soll man sagen, jetzt auf die Millionen gesehen, die wir sind, ne, sind die ja gar nicht so hoch. Also meine sind hoch, aber das ist ja jetzt nicht so, dass wir das nicht irgendwie, also es ist ja noch handelbar irgendwie. Ne? Mhm. Und aber das Psychische, das ist wahrscheinlich dann tatsächlich weniger handelbar, fürchte ich. Mhm. Und ich sehe zum Beispiel die Auswirkungen auch in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, in der ich ja auch immer noch bin, mhm, und auch immer noch da sein darf, sozusagen, auch die ganze Zeit jetzt, also auch während des zweiten Lockdowns war ich auch dort mit Hygiene und Vorschriften und allem drum und dran, aber wir haben das gemacht und auch da sehen wir, also dass das wirklich, also dass die psychischen Auswirkungen da zunehmen und das wird immer schwieriger, auch an die Menschen zu kommen.
Mhm. Was für Veränderungen hast du denn wahrgenommen aufgrund des Coronaviruses, das heißt aufgrund der Einschränkungen, die die Stadt, das Land, die Bundesregierung für ganz Deutschland beschlossen hat, aber jetzt speziell mal im Kleinen für die Drops auf deine Arbeit, welche Veränderungen hast du da wahrgenommen für dich und die Klientin?
Ja, ganz direkt wahrgenommen war natürlich, dass der persönliche Kontakt zu Ämtern und Behörden von heute auf morgen weggebrochen ist. Dass man nicht einfach mal vorbeigehen konnte, um Sachen zu klären, um Informationen rauszubekommen. Und das gestaltete sich halt immer schwieriger, weil es halt nur noch über Telefon und über Nachfragen und viel, viel Zeit mitbringen verbunden ist und für meine Klienten an sich fast unmöglich ist, da irgendwie selbstständig mit Behörde in Kontakt zu treten. Weil da fehlt ihnen nur die Ausdauer oder die wissen gar nicht, wie sie sich woran dann noch wenden sollen, weil sie ja mitunter auch Informationen bekommen haben, dass irgendwas zu ist oder dass gerade irgendwas nicht ist. Und da halt auch eine ganz schöne Verunsicherung halt zu verspüren ist, wie schon gesagt, durch diese Fehlinformation oder auch durch die Informationsfülle, die herrscht, bestimmt und auch Existenzängste, weil man plötzlich nicht mehr weiß, an wen kann ich mich jetzt noch wenden, an wer kann mir denn jetzt helfen, weil angeblich ist doch alles zu oder so und so sind doch gerade die Regeln. Das war so sehr
präsent, sozusagen.
Sehr präsent, ja. Genau in meiner Arbeit. Und natürlich auch, dass ich nicht mehr so viele angetroffen habe wie vorher. Ich konnte zwar noch arbeiten, wie erwähnt, aber ich habe halt nicht mehr so viele angetroffen. Und wenn ich dann die Leute angetroffen habe, was mir als Streetworker sehr wichtig ist, der Spritzentausch, habe ich dann natürlich auch erhöhte Ausgabe von Spritzentauschutensilien gemacht, weil ich wusste nicht, wann man sich wieder trifft. Was ausmachen war auch schwer, weil man nicht wusste, was kommen für neue Regeln oder Vorschriften. Und um da Infektionen auch zu vermeiden, habe ich jetzt nicht klassisch drauf geachtet, 1:1 zu tauschen, sondern habe lieber mehr mitgegeben, mit der Sicherheit, dass sie über die Runden kommen und dass sie, wie gesagt, sich nicht irgendwie mit Corona infizieren oder auch mit irgendwelchen drogenspezifischen Infektionen.
Ja, ganz klar.
Genau.
Ja, die ja, obwohl das Coronavirus uns jetzt hier in Atem hält, tatsächlich noch bestehen, ne? So ein
natürlich.
Bisschen fällt das so runter zur Zeit, dass es ja auch noch andere schlimme Krankheiten gibt, die,
natürlich.
Vor denen man sich sichern muss, ne?
Und ja, überspritzen wird immer noch HIV oder Hepatitis übertragen und das ist auch mit Corona immer noch eine aktuelle Gefahr.
Ja.
Also ich muss sagen, für uns als Berater war das auch erstmal eine ganz neue Situation, weil wir gerade auch im ersten Lockdown viele Neuaufnahmen hatten. Sprich Menschen, die bei uns Rat gesucht haben, die habe ich nie gesehen, sondern mit denen habe ich immer nur telefoniert. Und das ist für jemanden wie mich, also ich bin ein haptischer Mensch, ich sehe gerne jemanden, ich mag Mimik, ich mag Gestik. Das ist natürlich am Telefon ganz was anderes. Das heißt, es braucht natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit. Für andere wiederum war es ganz toll. Ich denke da gerade an Mütter, die mit ihren Kindern alleine zu Hause waren und da einfach auch permanent in der Betreuung gewesen sind, also gar keine Kapazitäten hatten, zu uns zu kommen. Auch für Menschen, die komplett anonym bleiben wollten, war das nochmal eine super Sache, nur am Telefon sprechen zu können, nicht zu uns zu kommen, nicht einen Namen zu sagen. Es hat beides sein Für und Wider. Schlussendlich hat es, denke ich, aber gezeigt, mit Telefon ist viel machbar. Mhm. Wir haben auch Therapievorbereitungen ohne Ende gemacht. Wir haben Kontakte mit Jugendamt und anderen Beratungsstellen gehabt. Es war alles etwas umständlicher, als wenn man sich face-to-face gegenüber sitzt. Aber durchaus möglich.
Mhm. Und wir hatten ja auch, abgesehen von der Telefonberatung, oder haben ja auch die Möglichkeit, dass wir uns per Video sehen dürfen. Ich weiß gar nicht, das werden viele wahrscheinlich gar nicht so wissen, dass wir da über Big Blue Button auch eine Plattform haben, wo wir vom offenen Kanal Merseburg unterstützt werden, wodurch wir einfach das Gespräch auch etwas persönlicher face-to-face führen können. Hast du das selber schon mal nutzen können oder ist das jetzt gerade erst so in den Startlöchern? Hast du da Interessenten? Was ist so dein Gefühl?
Ich muss ehrlich sagen, es steckt noch ein ganzes Stück in den Kinderschuhen. Ich erinnere mich an einen Vater oder an ein Elternpaar, das wollte gern Beratung per Skype haben, weil es einfach mit dem Telefon zu dritt sprechen etwas unkomfortabel ist. Mhm. Damals hatten wir das Big Blue Button nicht und Skype ist natürlich datenschutzrechtlich, naja, nicht ganz so safe. Also da war das noch nicht machbar. Insgesamt erlebe ich eher weniger die Nachfrage.
Was ist denn das, was fehlt, wenn man sich nicht mehr persönlich sprechen kann?
Na, der persönliche Austausch, einfach, dass ein Mensch in meiner Wohnung sitzt, also jetzt aus Sicht der Klienten, der mir zuhört, der meine Stimmung aufhängt, der meine Krise versteht oder meine Probleme. Ist einfach am Telefon nicht machbar, ja, diese Dinge zu besprechen. Also, ich kann es auch besprechen, aber das ist was ganz anderes.
Ist nicht dasselbe.
Ist nicht dasselbe, genau.
Ja.
Ja, und ich habe da schon eigentlich schon Leibweine bei den Klienten.
Ja.
Zum Teil, ja.
Sind deine Klienten weggebrochen?
Nee, weggebrochen ist bei mir keiner.
Keiner weggebrochen. Mhm. Also ungefähr die gleiche Zahl und... Ist eher mehr geworden, okay. Würdest du sagen, dass das mit daran lag oder ist das unabhängig davon? Also es sind jetzt nur Vermutungen, aber was war so dein Gefühl? Was, oder dafür zu kurz erst da? Wie ist es?
Also ich kann es nicht einschätzen, weil ich ja seit Januar dann erst offiziell im ABB war. Ich weiß nicht, wie vorher der Zulauf in Halle jetzt zum Beispiel war.
Mhm.
Also aus meiner Sicht ist es stetig nach oben gegangen mit den Fallzahlen.
Mhm.
Vielleicht hing es ja auch damit zusammen ein bisschen, dass einfach viele Menschen durch die Einsamkeit einfach mehr konsumiert haben, dann in Kliniken gegangen sind.
Mhm.
Kann damit zusammenhängen, aber muss nicht.
Muss nicht sein. Nee,
muss nicht unbedingt.
Mhm. Ist es diese Isolation oder was denkst du, was das ausmacht?
Ja.
Ja,
ja, ja, also dieser, ich meine, das ist hinlänglich wissenschaftlich ja bekannt, dass Kinder oder Menschen überhaupt diesen direkten Kontakt brauchen, auch die Wärme und auch die Berührung natürlich brauchen. Ne?
Mhm.
Und das wissen wir, also dass Kinder oder auch überhaupt Menschen, die einsam sind zum Beispiel, die werden krank, die sterben früher.
Mhm.
Und das, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wir alle früher sterben werden.
Ja, ja.
Das heißt einfach tatsächlich, dass das eine lebensnotwendige Geschichte ist, die wir brauchen und von der wir jetzt abgeschnitten sind. Ich meine, in den Familien ist es ja immer noch so, dass die Kinder zum Glück mit ihren Eltern ja dann auch diesen Kontakt haben können. Aber das hat natürlich auch den Nachteil, wenn die Familien nicht intakt sind, dann sind jetzt da die Situationen nochmal verschärfter, weil man ja sich nicht ausweichen kann. Ne?
Mhm.
Also auch da wird es, gibt es Situationen und von denen wissen wir zum Teil gar nichts. Also sagen auch Schulsozialarbeiter, vermelden dann immer wieder so und sagen, ja, der und die sind jetzt völlig abgetaucht, da kommen wir gar nicht mehr ran, wir wissen gar nicht, wo die sind. Also da weiß man gar nicht, was vor sich geht. Ne? Und dieses, ich beobachte das jetzt manchmal so in der Straßenbahn, seit die Kinder wieder in die Schule gehen dürfen, wie die, das ist irgendwie auch ein schönes Bild, wenn man die dann sieht, und wie die da miteinander quatschen und lachen und sich austauschen und so, das ist einfach unglaublich wichtig.
Mhm. Ja.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, was für Probleme aufgekommen sind, was für Verunsicherungen entstanden sind. Inwieweit, du hast gerade von dem Spritzentausch geredet, wo du dich neu anpassen musstest, inwieweit habt ihr denn Lösungen dafür gefunden? Also habt ihr aufgrund dessen, dass eben es immer wieder zum Lockdown kam, dann wurde wieder geöffnet und Lockdown, habt ihr denn innerhalb, das dauert jetzt schon über ein Jahr an, habt ihr denn im Vergleich zu vor einem Jahr jetzt leichteren Kontakt? Habt ihr euch ein bisschen dran gewöhnt? Habt ihr, hat sich jetzt verbessert sozusagen, die Situation, anstatt zum Anfang?
Verbessert nicht, ich würde sagen, es hat sich einfach eingespielt und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere,
mhm.
Es hat sich eingespielt, ne? Also Hausbesuche sind weiterhin kaum möglich, was natürlich auch ein Inhalt meiner Arbeit war, die Leute auch aufsuchend zu Hause zu besuchen und eventuell da auch Spritzen zu tauschen,
mhm.
oder Gespräche zu führen, das ist jetzt nicht mehr möglich, es findet alles draußen im Freien statt und damit hat man sich halt arrangiert,
mhm.
ne? Geht halt nicht mehr so einfach wie früher, sage ich jetzt mal.
Ja, und du hast ja vorhin gesagt, dass die Ämter teilweise geschlossen hatten. Wenn ich jetzt eine Zuhörerin und Zuhörer bin und ich habe genau so ein Problem, dass ich niemanden tatsächlich richtig erreichen kann, kann ich mich dann an dich zum Beispiel wenden und du würdest mir helfen können? Oder ist da kaum jemand anzutreffen oder zu sprechen?
Ja, also an mich kann man sich immer wenden. Das sollte gar kein Problem sein. Und wenn ich weiterhelfen kann, dann mache ich das gerne. Und bei den Ämtern, ich habe halt da jetzt meine Nummern, ne? Ich habe da jetzt viel Zeit investiert, um an Nummern zu kommen. Ich habe da meine Ansprechpartner, aber mitunter, je nachdem, wie auch die Security mitunter vor den Behörden eingestellt ist oder wie die Tageslaune so ist, kann man es weiter noch schwer haben.
Mhm. Okay. Ja, wie ist es denn aktuell? Magst du unsere Hörerinnen und Hörer da einmal einführen, wie wir das gerade machen? Im Januar gab es ja nochmal zur Erinnerung oder sogar Ende des letzten Jahres gab es nochmal einen Lockdown, der sich dann über Januar hinauszog, bis in den Februar hinein, wo wir ja wieder in dieser telefonischen Beratung gelandet sind, die zwischenzeitlich mal wieder persönlich stattfinden konnte. Wie ist es denn gerade?
Also gerade ist es so, dass sowohl als auch möglich ist. Mhm. Ratsuchende können per Telefon beraten werden, Ratsuchende können auch zu uns kommen. Wir haben es jetzt unter uns Kollegen so aufgeteilt, dass zwei Kollegen persönliche Beratung machen und zwei Kollegen parallel telefonisch, um einfach hier den Publikumsverkehr ein Stück unter Kontrolle zu haben, um einfach unser Hygienekonzept umsetzen zu können. Das heißt, grundsätzlich ist beides möglich. Ich persönlich merke, dass auch vielen die Telefonberatung im Augenblick noch lieber ist, einfach um aufgrund der Ansteckungsgefahr und vor allen Dingen auch der Effizienz. Ne? Also ein Telefonat ist einfach vom Aufwand her leichter zu machen, als sich eine Straßenbahnkarte zu kaufen, sich in die Straßenbahn zu setzen und was aber auch für manche Gutes mehr rauszukommen. Also es hat so beides an sich.
Hat sein Für und Wider. Ja, wie ist es denn, wenn man zurzeit zu zweit in die Beratung kommen möchte?
Da würde ich mir gern etwas anderes wünschen. Im Augenblick ist es so, dass wir sozusagen Dreiergespräche nur an wirklich absoluten Ausnahmefällen anbieten können und dass dann wie auch die reguläre Beratung nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz, um uns und andere zu schützen. Da würde ich auf jeden Fall, wenn das dringend oder unentbehrlich ist, auch die Videoberatung anbieten, um einfach erstmal in Kontakt zu kommen.
Ja.
Für uns war die Arbeit dieselbe, nur dass ich in den Hausbesuchen die Tests machen muss.
Ach, du machst jetzt Tests?
Genau. Also ich teste mich selber und teste die Klienten.
Okay, wie läuft das ab? Kannst du das kurz beschreiben? Ja.
Also ich mache am Vormittag den Test bei mir selber. Über den Rachen.
Ja.
Da habe ich ein Stäbchen, das muss ich dann in meinen, also vorher in die Flüssigkeit rein, in meinen Rachen und muss dann das wieder in dieses kleine Teströhrchen reinmachen, muss das so ein bisschen in den Händen so ein bisschen hin und her bewegen, dass diese Flüssigkeit, muss dann die Flüssigkeit auf einen Teststreifen drauf kippen.
Ja.
Und dann gucke ich, ob da positiv oder negativ angezeigt wird. Das mache ich bei Klienten auch.
Ah, okay. Und das ist aber nur bei Hausbesuchen so?
Nur bei Hausbesuchen.
Genau. Ja, ich bin gerade so beeindruckt, weil wir in der Beratung machen das nicht so, aber wir sind natürlich auch nicht zu Hause.
Richtig.
Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, aus einem nicht-medizinischen Beruf, sage ich mal, als Sozialpädagogen, jemanden einen Rachenabstrich zu machen. Ist das so? Oder gewöhnt man sich dran und lernt es einfach?
Man gewöhnt sich dran. Ja. Also man kriegt eine Schulung vorher in einer Arztpraxis.
Ah, okay.
Und ist auch nicht schwer, also das kann wirklich jeder den Test machen und macht das dann, das ist dann wie Routine.
Hast du denn Wünsche, was sich gegebenenfalls verbessern könnte noch, aus deiner Sicht? Fällt dir da was spontan ein?
Naja, ich würde es schön finden, wenn es wieder so wird wie vorher, weil ich sehe halt dann doch viele Folgen, Gefahren, wenn das alles so bleiben würde, auf uns, die Klienten, noch zukommen. Mhm. Wo ich mir dann doch wieder irgendwie ein bisschen ein einfaches, schöneres Leben wünschen würde.
Ja. Hast du denn speziell was du für Folgen siehst, die kommen könnten?
Ja, meine erste Sorge ist, dass das natürlich so bleibt, dass Behörden und Institutionen weiterhin so schwer zu erreichen sind, dass halt dieser persönliche Kontakt auf lange Sicht verloren ist und dass man eigentlich nur noch per Telefon und E-Mail irgendwelche Sachen regelt, was zwar irgendwie geht, aber doch nicht das Gleiche ist, wie man das kennt. Weiterhin bin ich der Meinung, die Vereinsamung, also wenn manche Klienten sehen sich bei mir durchaus als Risikogruppe, da erlebe ich halt wirklich eine Vereinsamung, wie sie sich zu Hause immer mehr, also wie sie eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Mhm. Wenn ich sie mal draußen sehe, dann tragen sie zwei Masken, haben das Desinfektionsmittel gleich bereit, falls irgendwas sein könnte. Was ich auch nicht schön zu beobachten finde, weil sie mir das natürlich auch berichten, ne? So, Robert, ich will mich unterhalten, ich will eigentlich raus, aber ich habe totale Angst, ich will nicht sterben, ich hänge an meinem Leben. Mhm. Was ich vollkommen nachvollziehen kann, ne? Wo ich mhm. mir denke, dafür brauchen wir auch irgendwie Lösungen, das kann so nicht weitergehen. Mhm. Oder auch das Problem mit, die Kosten steigen so gesehen für Masken, für Lebensmittel, alles. Und der Großteil meiner Klienten ist halt im ALG-2-Bezug. Und da ist das Budget so gesehen gleich geblieben. Mhm. Alles war teuer, diese Masken müssen sie auch noch besorgen. Und es bleibt noch weniger übrig oder es fällt so gesehen noch schwerer, über die Runden zu kommen. Durch Arbeitsplatzverlust, der ja dann doch aufgetreten ist, haben sich mitunter dann die Klienten in den Konsum von Drogen gestürzt.
Ja.
Ja, die Flucht in die Drogen so gesehen, weil dann so eine Perspektivlosigkeit wieder da ist. Was kommt jetzt und wo ist eigentlich mein strukturierter Ablauf hin, der mir an sich Sicherheit gegeben hat? Mhm. Und bei denen, die auch irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen, die berichten mir halt, dass das Schnurren, ich habe jetzt leider keinen anderen Begriff dafür, dass das Schnurren halt extrem schwer gefallen ist, dass halt nichts mehr reinkommt. Mhm. Dass halt kaum noch Leute mitunter auf der Straße anzutreffen sind, die mitunter auch über weniger Geld verfügen und man das wirklich spürbar merkt im Klingelbeutel, dass da kaum noch was rum ist und dass sie viel mehr Zeit investieren müssen und dass trotzdem nicht so viel wieder reinkommt.
Ja, das ist eine interessante Perspektive. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Klar, wenn die Innenstädte leer sind, dann kann noch nichts reinkommen, ne?
Genau.
Ja.
Und das ist dann noch so ein anderes akutes Problem. Wenn dann Sozialstunden geleistet werden müssen, die durchs Gericht auferlegt worden sind, dann finden sich kaum noch Einrichtungen, wo Sozialstunden abgeleistet werden können. Mhm. Weil aufgrund von Corona will ja niemand irgendwie großartig jemanden in eine Einrichtung lassen und dadurch fällt das weg. Und es ist wirklich nicht mehr so leicht umsetzbar, wie sich die Richter das vorstellen, sag ich mal jetzt, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr so und so viele Sozialstunden abzuleisten. Mhm. Wo sie wahrscheinlich doppelt so lange mittlerweile jetzt einplanen müssen, dass man erstmal jemanden findet. Mhm. Merke ich ja selber, dass Klienten mich ansprechen und fragen, Robert, wo kann ich meine Sozialstunden machen? Mhm. Kann ich die bei euch in der Trops machen? Wo kann ich die machen? Hast du Adressen? Wo ich dann auch schon sagen muss, das Problem ist mir jetzt schon mehrfach begegnet und da habe ich leider keine Lösung.
Ja, und es wird auch keine Lösung angeboten.
Nein, da wird es auch keine Lösung angeboten, genau.
Also ambulant betreutes Wohnen greift bei Klienten erst nach der Therapie, also nach einer Entgiftung oder einer Entwöhnung oder beides
im Fall.
Und die können dann einen Antrag stellen, entweder direkt in der Klinik oder eben hier direkt bei uns oder über das Sozialamt und werden dann über das Sozialamt in der Regel ein Jahr lang betreut und geben uns die Ziele vor, was sie dann erreichen möchten. Abstinente Lebensweise auf jeden Fall immer. Jobsuche, Wohnungssuche oder Veränderung des Wohnraums. Mhm. Alle Arten von Behördensachen unterstützen wir, begleiten wir. Antragstellungen, Arzttermine oder auch die Suche von Ärzten, Psychiater, Zahnarzt, Hausarzt, was auch immer. Wir begleiten die Termine auch. Oder eben auch persönliche Themen, Partnerschaft, Familie, alles was angeht.
Jemanden zum Reden haben.
Genau. Und was auch ganz wichtig ist, Schulden. Schuldenregulierung ist auch sehr, sehr häufig.
Ja, begleiten. Quasi Vermittlung einer Schuldnerberatung und dann helfen und Unterstützung dahingehend. Ja, schön. Und ist es tatsächlich immer Voraussetzung, dass eine Entwöhnung und eine Entgiftung stattgefunden hat, angenommen, man macht das selber, man kann irgendwie nachweisen, dass jetzt schon längerfristig nicht mehr konsumiert wurde? Gibt es da Ausnahmefälle oder ist es überhaupt nicht?
Die Voraussetzung ist bei uns im Saalekreis immer eine Therapie. Okay. Kann auch eine medizinische Reha sein, kann auch eine Substitutionsbehandlung sein, das reicht auch aus, eine Entwöhnungsbehandlung oder Entgiftung. Muss gewesen sein.
Okay.
Ja,
interessant. Dankeschön für deine Information. Gibt es noch was, was du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest, was ich vielleicht vergessen habe?
Naja, in Bezug auf die Prävention kann ich nur sagen, dass man tatsächlich bewusst auch mit diesen ganzen Suchtmitteln, was auch immer das sein mag, jetzt noch mehr, also auch jetzt gerade in unseren Zeiten, bewusst damit umgehen muss, sich wirklich gut überlegen muss, welche Funktionen übernimmt denn das jetzt gerade in meinem Leben und habe ich eine Alternative? Weil wir sind natürlich gezwungen und das kann niemand aus dem Weg räumen, dass wir jetzt zum Beispiel das Smartphone einfach mehr benutzen müssen, damit wir überhaupt Kontakt halten können mit verschiedenen Leuten. Ne? Aber es ist die Frage, wenn mir langweilig ist oder wenn ich gestresst bin, muss ich dann unbedingt jetzt am Handy spielen oder zocken am Computer oder sowas. Ne? Mhm. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Mhm. Es ist unglaublich wichtig, dass die Leute sich bewegen, in die frische Luft gehen, dass man den ganzen Körper einsetzt und eben nicht nur jetzt sitzen bleibt und die Hände sozusagen bedient.
Auch wenn um uns herum gerade Lockdown ist und vieles geschlossen hat, wir sind erreichbar, wir sind da und auch wenn es nicht 100% persönlich stattfinden kann oder soll, dann sind wir an der Seite unserer Ratsuchenden. Die mögen sich nicht scheuen, sich bei uns zu melden.